Wir waren unterwegs in Senatsverwaltungen, wir waren unterwegs in Bezirksämtern. Wir haben wirklich Leuten das Tool an die Hand gegeben und gefragt, okay, wie benutzt du KI schon in deinem jetzigen Berufsalltag? Wofür würdest du es nutzen? Und halt auch wirklich Use Cases ausgearbeitet, die wir dann auch als Inspiration genommen haben für die weitere Produktentwicklung.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio City Lab. Heute sprechen wir über BearGPT, unseren KI-Assistenten für die Berliner Verwaltung, der vor knapp einer Woche am 25. November seinen großen Launch bzw. Rollout gefeiert hat und jetzt allen Beschäftigten der Berliner Verwaltung zur Verfügung steht. BearGPT wurde entwickelt von einem ganz fantastischen Team aus dem City Lab Berlin und deshalb sind zwei Personen aus diesem Team heute hier, um das Thema mit mir ein bisschen zu vertiefen. Ich begrüße ganz herzlich Anna Mehrländer, Produktmanagerin von BearGPT aus dem Prototyping-Team im City Lab und Ingo Hinterding, ein wiederkehrender Gast, Teamleitung, Bereichsleitung, Prototyping-Team bei uns im City Lab. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo Ben.
Hallo Ben.
Wie geht's euch? Wie habt ihr, es war, muss man dazu sagen, glaube ich, unser bislang größtes Projekt, größter, reifster Prototyp, den wir bislang gemacht haben. Das ist ja immer ziemlich aufregend in den Tagen vor dem Launch. Anna, fang mal an, wie hast du es erlebt, die Tage vorher und jetzt auch die Tage danach?
Also ich muss sagen, dass eigentlich schon die letzten 3 Monate aufregend waren. Vor allem aber die letzte Woche, weil es da wirklich auch nochmal darum ging, alles so gut wie möglich vorzubereiten, alle Szenarien durchzudenken, was könnte schiefgehen, worauf müssen wir achten, welche Falltüren müssen wir eventuell noch ja, ausbauen aus dem Produkt. Und den Abend davor war ich noch bis 22 Uhr am Vertesten, um zu schauen, ob wirklich alle E-Mails und Links funktionieren. Und dann auch schon nach einer relativ kurzen Nacht morgens auch schon wieder am Laptop gewesen und dann auch gleich gesehen, dass sich Leute schon ab 6 Uhr morgens angemeldet haben, weil wir noch am Abend davor die Version öffentlich gestellt haben, also quasi die GitHub.
Die Anmeldung quasi geöffnet.
Ach so. Die Anmeldung, aber auch den Code. Also es war quasi 19 Uhr am Tag davor. Jetzt ist alles ready, weil wir nicht morgens um 5 Uhr die Anmeldung live schalten wollten. Das heißt, eigentlich war die Anmeldung schon am Tag davor live. Und es gab natürlich auch ein paar frühe Vögel am Morgen, die sich dann auch schon ab 6 Uhr angemeldet haben. Und das hat mich dann gefreut zu sehen, dass alles gut funktioniert. Und ja, die letzte Woche war aufregend, weil erstens zu beobachten, dass das Produkt so gut angenommen wird, dass sich täglich wirklich mehrere hundert Menschen anmelden, aber auch zu sehen, was nicht funktioniert und auch zu sehen, wie das Team schnell agiert, wir irgendwie Probleme schnell fixen und versuchen, die beste User Experience für die Verwaltung zu schaffen. Mhm.
3.500 Stand heute Mittag haben sich angemeldet. Das ist ein tolles Ergebnis für uns. Ingo, du sahst auch müde aus am Dienstag. Wir haben übrigens einen Countdown noch runtergezählt um 9. Aber das war ja dann fake, wenn Anna sagt, dass das Produkt eigentlich schon vorher live war.
Ja, das stimmt. Also tatsächlich haben wir vorher auch schon eine ausgedehnte User-Testing, eine Beta-Testing-Phase gemacht. Und damit sind wir im Juni gestartet, nur auf Einladung mit Personen, die also dafür schon freigeschaltet und im engen Kontakt mit uns waren. Wir haben ursprünglich mit 100 Personen angefangen und haben dann sehr schnell im Prozess gemerkt, dass sich das auch rumspricht und wir dann irgendwann auch dann die Einladungsliste zumachen mussten, weil wir noch da so schnell bei einigen 100 Interessierten waren. Da hatten wir dann schon eigentlich erstmalig das Gefühl, da könnten wir jetzt wirklich was getroffen haben, was, wenn man so aus Produktebene das beschreibt, ein Product-Market-Fit hat sozusagen. Also ein Produkt da ist, was wirklich auf ein großes Interesse stößt. Und tatsächlich, wann immer wir die Registrierung kurz offen hatten, waren auch schon Personen da, die sich direkt registriert haben. Also das ist natürlich schon ein tolles Gefühl, wenn man an etwas arbeiten kann, was dann tatsächlich auch so gut angenommen wird, wie jetzt BearGPT.
Zumal im Vergleich auch zu früheren Prototypen, die wir gemacht haben, wo dann oft eher die Herausforderung war, wie erreicht man jetzt zum Beispiel die Leute, die Zielgruppe, wie kriegt man das Produkt bekannt? Das Problem hatten wir nicht, was aber vielleicht auch tatsächlich daran lag, dass wir seit dem Sommer im Grunde, also parallel zur Produktentwicklung, ja eben schon sehr intensive Tests gemacht haben. Ne?
Oder weil wir ja am Zahn der Zeit sind und genau das Produkt gebaut haben, was alle Personen sich in der Verwaltung schon lange gewünscht haben.
Genau, vielleicht gehen wir doch mal an den Punkt zu den zur sozusagen Bedarfserhebung, Bedarfserkennung. Du sagst das jetzt so selbstbewusst. Dahinter steckt ja eine Menge sozusagen auch User Research im Vorfeld, Erkenntnisprozesse, Gespräche mit Verwaltungsbeschäftigten. Also wie würdet ihr jetzt die Reise, die dann zu BearGPT geführt hat, wie würdet ihr es beschreiben oder was waren so wichtige Meilensteine auf dem Weg?
Ja, ich glaube, für uns waren natürlich wichtige Meilensteine auch schon vor BearGPT angesiedelt. Wir haben ja schon relativ früh mit dem Thema KI begonnen am CityLab, also nicht erst mit BearGPT, sondern einige Jahre vorher. Erst mit internen Prototypen, indem wir uns mit der Technologie der Large Language Modelle, das sind also diese Sprachmodelle, die im Hintergrund werkeln und die Antworten geben, wenn man also in einem Chat sich befindet, schon erste Tests gemacht mit kreativen Tools und kleinen Prototypen und Exponaten. Und im nächsten Schritt haben wir dann gemerkt, okay, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir mit dieser Idee und dieser Technologie eigentlich Mehrwerte schaffen können für die KollegInnen in der Verwaltung. Und da gab es dann vorletztes Jahr inzwischen, glaube ich schon, ne? Die KI-Ideenwerkstatt, die dann zu Parler geführt hat. Das war also eine Veranstaltung, die wir gemeinsam mit KollegInnen in der Verwaltung geführt haben und haben gesagt, wir zeigen euch mal, was mit KI möglich ist. Das war also noch relativ früh. Und schaut doch mal, was habt ihr für Ideen? Welche Probleme, die ihr aktuell habt, könnte man vielleicht mit KI etwas, wenn schon nicht lösen, aber vielleicht auch erleichtern? Und viele spannende Ideen sind dabei herausgekommen, wie immer in den Ideenwerkstätten, die wir veranstalten. Eine war ganz besonders bezeichnend und spannend. Das war nämlich, die Recherche in schriftlichen Anfragen ist super aufwendig. Und da gibt es im Moment eine Suche, die wird vom Abgeordnetenhaus betreut. Und es ist eine klassische Suche, die kann genau das, was eine Suche kann, nämlich nach Suchbegriffen suchen. Und wenn dieser Begriff gefunden wird, dann werden da Treffer angezeigt. Und das Tolle an Sprachmodellen ist ja, dass sie nicht nur rein nach einem einzelnen Suchbegriff suchen können, sondern auch Kontext und Sinn verstehen können. Also wenn man jetzt nach Zweirad sucht, aber in einem Text steht Fahrrad, dann findet eine klassische Suche den Begriff nicht. Aber eine KI kann das antizipieren, weiß, die beiden Begriffe sind näher beieinander. Und das ist super spannend für schriftliche Anfragen, weil in den schriftlichen Anfragen sehr viele relevante Daten und Informationen über Berlin gesammelt und veröffentlicht werden und dementsprechend ein großer Datenschatz ist und diese schriftlichen Anfragen als Texte schon öffentlich verfügbar sind. Und daraus ist dann letztendlich der KI-Assistent oder die KI-Suchmaschine Parler entstanden und die kann man unter parler.berlin auch jederzeit ausprobieren. Man kann also hier in schriftlichen Anfragen suchen und dementsprechend auch sich von einem Large Language Modell über verschiedene Dokumente hinweg Informationen zusammenfassen lassen, ausgeben lassen. Und das hilft tatsächlich jetzt nicht nur den KollegInnen in der Verwaltung bei ihrer Verwaltungsarbeit, zum Beispiel in der Beantwortung von neuen schriftlichen Anfragen, sondern auch Menschen aus der Politik, die selber Fragen haben. Haben wir dazu schon Informationen? Gibt es da schon etwas? Aber auch natürlich der Zivilgesellschaft, BürgerInnen, die sich vielleicht erkundigen wollen zum aktuellen Stand eines bestimmten Bauprojektes oder ähnliches, die vielleicht in schriftlichen Anfragen schon mal zusammengefasst wurden.
Genau, super Tool, das benutze ich bis heute auch immer noch, kenne auch viele Kollegen in der Verwaltung, die das als Tab immer so geöffnet haben, weil es wirklich hilfreich ist. Das war Parler, genau, können unsere Zuhörenden auch ausprobieren, ist wie gesagt einfach online, ging damals auch relativ leicht online zu stellen, weil es eben nicht, und das unterscheidet es jetzt auch ein bisschen von BearGPT, über das wir gleich nochmal sprechen werden, nicht so tief integriert war in jetzt einen Verwaltungsapparat, sondern einfach ein öffentliches Angebot, da können wir dann etwas freier agieren, müssen weniger Auflagen und so beachten. Aber man sieht daran auch, wie ihr so ein bisschen arbeitet im Prototyping-Team. In gewisser Weise ist ja so ein Thema wie KI für ein Innovationsteam, wie ihr es auch seid oder wie wir es auch sind, total dankbar, weil sich auf einmal so ein Riesenraum an Möglichkeiten auftut und dir eigentlich genau dieses, dann probieren wir mal das aus, plötzlich total anbietet und tatsächlich auch sehr große Erkenntnisgewinne schnell möglich sind, indem man halt, ach, so habe ich es noch nicht bedacht, dann geht man nochmal in Nutzerforschung, fragt nochmal Leute, wäre das für euch nützlich und so. Also ich habe das Gefühl, das hat uns auch so ein bisschen 7-Meilen-Stiefel angezogen, weil wir einfach schneller iterieren können. Ganz abgesehen davon, dass man KI auch als Werkzeug nutzen kann, um zum Beispiel schneller Designs, Vibe-Coding etc. zu machen. Aber Anna, wie hast du es erlebt, die KI, sozusagen den KI-Einschlag ab so 2023, und welche Rolle hat das jetzt auch für deine Arbeit gespielt?
Ja, ich habe auch das erste Mal, glaube ich, KI, ja, ich glaube, wo das erste Modell von OpenAI rauskam, ausprobiert. Und damals war ich ja auch noch in der im Bereich Blockchain unterwegs und habe mich eher dort in dem Bereich ja ausgetobt, Sachen ausprobiert, Produkte entwickelt, und dann kam ich ja Anfang diesen Jahres zum CityLab und durfte dann mit KI auch experimentieren, und das nicht nur privat, sondern jetzt auch beruflich. Und ich fand super spannend zu sehen, welche Prototypen ihr schon in den letzten Jahren entwickelt habt und jetzt mit BearGPT auch in der Entwicklung einfach zu sehen, okay, wir haben ein Modell, das hat irgendwie gewisse Funktionen und kann aber auch noch mal kurz dahinter zu verstehen, wie funktioniert eigentlich ein Large Language Modell oder wie können wir quasi, was können wir Funktionen anbieten in dem Produkt? Und jetzt ist ja der Fokus bei BearGPT, mit Dokumenten zu arbeiten. Und da haben wir auch viel User Research betrieben, um nochmal auf deine Frage davor zurückzukommen. Wir waren unterwegs in Senatsverwaltungen, wir waren unterwegs in Bezirksämtern. Wir haben wirklich Leuten das Tool an die Hand gegeben und gefragt, okay, wie benutzt du KI schon in deinem jetzigen Berufsalltag? Wofür würdest du es nutzen? Und halt auch wirklich Use Cases ausgearbeitet, die wir dann auch als Inspiration genommen haben für die weitere Produktentwicklung, wo wir dann sagen, okay, ein Use Case ist zum Beispiel, Verweise oder Vermerke zu schreiben oder E-Mails einfach nur zu beantworten oder Texte zusammenzufassen. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung, dass wir gemerkt haben, okay, das, was wir uns überlegen in der Produktentwicklung, können wir so auch bestätigen, oder wir bekommen auch nochmal andere Impulse, um Sachen auch nochmal anders anzugehen.
Genau. Vielleicht müssen wir an dem Punkt nochmal die Leute abholen, die BearGPT noch gar nicht kennen. Wer von euch hat denn den Elevator-Pitch? 30 Sekunden. Was ist BearGPT und was sind die Hauptstärken des Systems?
Ich würde es mal versuchen und du kannst noch ergänzen. Also ganz grob gesagt, BearGPT ist das DSGVO-konforme ChatGPT für die Verwaltung. So kann man es ganz grob sagen. Es ist also ein KI-Assistent, mit dem ich Large Language Modell unterstützt, meine tägliche Arbeit entlasten kann. Also Texte schreiben, korrigieren, übersetzen, zusammenfassen, Vermerke schreiben, so wie es Anna gerade schon sagte. Und dazu bieten wir noch eine Reihe von Funktionalitäten an, die sich tatsächlich von anderen kommerziellen Angeboten unterscheiden. Zum Beispiel das Arbeiten mit Dokumenten. Man kann also hier Dokumente persistent hochladen. Die sind also dann, wenn ich sie heute hochlade, auch morgen noch in meinem Account. Sind also nicht nur für die einzelne Session verfügbar, sondern dauerhaft. Ich kann also länger Recherchen machen. Und zusätzliche Funktionen sind enthalten, wie zum Beispiel das Verwaltungswissen. Ich glaube, zu den Funktionalitäten können wir aber nachher noch mal im Detail ein bisschen weiter sprechen.
Ja. Ja, und genau, um jetzt den Spannungsbogen über Parler weiterzuschlagen. Es ging dann so weiter, dass Parler, glaube ich, im Januar 24 von uns gelauncht wurde. Ein relativ großer Erfolg war, auch wie viel Zuspruch bekommen haben dafür. Und das parallel dann auch im Land Berlin, also sprich auf Ebene der Verwaltung, dann Bemühungen gab, so ein bisschen dieses KI-Thema zu strukturieren und auch zu organisieren. Das ist ja, da kann ich jetzt ein bisschen erzählen, weil ich uns ja auch in dieser Taskforce da vertreten habe, wenn so ein Thema so ein bisschen vom Himmel fällt. Und aus Verwaltungssicht war das so. Also vor ChatGPT hat KI keine Rolle, keine besondere Rolle gespielt und plötzlich wurde es so ein für alle relevantes Thema und war einfach so da, dann hat man natürlich erstmal das Problem, es gibt da gar keine klare Zuständigkeit im Sinne von, da gibt es jetzt nicht irgendwo schon ein Referat, das halt KI macht, sondern man muss das dann ad hoc irgendwie organisieren. Und das wurde im Land Berlin, finde ich, sehr gut und pragmatisch auch gemacht, indem man einfach so die Leute zusammengetrommelt hat aus verschiedenen Häusern, auch hierarchieübergreifend, die sich schon irgendwie da hervorgetan hatten, die Interesse hatten, die vielleicht mal eine Anfrage gestellt haben zu oder vielleicht auch selber mal ein Tool schon entwickelt hatten, so DIY-mäßig, da gab es ja auch Versuche. Und dann natürlich auch noch die Leute, die qua Mandat irgendwie zuständig waren, also aus dem Bereich Datenschutz, aus dem Bereich IT-Steuerung und so. Und dann wurde also eine sogenannte Taskforce gegründet, die haben wir uns ja auch immer bei uns im City Lab getroffen. Und dann erstmal so ein bisschen sortiert. Also was passiert schon? Gibt es zum Beispiel schon Verwaltungen, die einfach eigenständig sich was eingekauft haben, irgendwie solche Tools oder die Ideen oder Wünsche haben? Und dann wurde so viel Workshop-Arbeit gemacht und Bedarfe erhoben und natürlich auch ähnliche Bedarfe zusammengeführt. Und dann wurde dann schon relativ schnell deutlich, dass eigentlich diese generische Textassistenten, also eigentlich das, was, wie du es jetzt eben gepitcht hast, Ingo, ChatGPT, aber halt irgendwie vereinbar mit den Auflagen, die ich halt in der Verwaltung auch habe, was Datenschutz, IT-Sicherheit angeht, plus idealerweise noch so ein paar Special Features, die halt für meinen Arbeitsalltag relevant sind, dass das sowas sein könnte, ne? Und daneben gab es auch noch andere Anwendungsfälle, die so ein bisschen nischiger waren oder aus denen dann zum Teil auch andere Projekte geworden sind. Aber dieses Thema BearGPT beziehungsweise das Thema generischer KI-Assistent, was dann BearGPT wurde, das landete dann so bei uns, weil wir ja auch parallel zu Parla schon einfach angefangen haben, damit zu experimentieren. Also erstmal, ne, mit so GPT-Rappern, so ganz simpel von, okay, Frontend, okay, kann man da jetzt noch ein paar Buttons hinmachen, die im Verwaltungskontext relevant sind, so schreibe mir ein Vermerk und so. Ich glaube, ehrlich gesagt, Ingo, als du mal im Sommerurlaub warst, haben wir die größten Fortschritte.
Vielen Dank.
Das war dann wahrscheinlich im Sommer 24, nee, dass wir so zum ersten Mal uns auch mit dem Gedanken, ne, so ein bisschen beschäftigt haben, okay, könnte das einen Mehrwert stiften? Und dann gab es da sehr viel Bestätigung aus dieser Taskforce, sodass wir dann angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen, können wir das, wollen wir das, sollten wir das tun? Ja, das waren ja alles so Fragen, die wir uns dann gestellt haben. Und da würde ich jetzt den Ball wieder zu euch spielen, eine Sache, wo wir schon ja immer ein bisschen drauf achten, ist, macht es Sinn, dass wir Entwicklungsressourcen investieren in so ein Projekt, was ja dann auch heißt, wir können dann in dem Jahr jetzt halt dann nicht noch, also ne, wenn das unser Hauptprojekt ist, ist unser Hauptprojekt. So. Oder gibt es nicht einfach, sollten wir der Verwaltung zum Beispiel nicht einfach empfehlen, sagen, ja, kauft euch doch Produkt X oder so, das es doch schon gibt. Und das war ja durchaus am Anfang bei uns auch eine Überlegung. Also kommen wir aus der Nummer raus sozusagen, indem wir einfach sagen, wir bauen jetzt nicht was nach, was es schon mal gibt. Ja. Und deshalb sind wir dann in so eine Testphase sehr intensiv auch eingestiegen. Und davon könnt ihr doch mal erzählen.
Ja, ganz genau. So war das dann auch letztes Jahr so. Erstmalig im Herbst, als wir tatsächlich aus einem Prototypen, aus einem Experiment heraus eben diesen ersten Entwurf gemacht haben von einem ersten BearGPT, wie es funktionieren könnte. Mit all auch den Learnings, die man damals gemacht hat. Man muss ja auch sagen, so jetzt inzwischen ist sozusagen, wie man ein Chat-System benutzt, ein KI-Assistenten wie Claude oder eben ChatGPT schon gelernt, auch die UIs gelernt. Es gibt jetzt schon Best Practices. Das ist so Wahnsinn, dass das so kurz erst her ist, aber vor 2 Jahren gab es diese Best Practices alle noch nicht. Und als wir mit den ersten Experimenten angefangen haben, da war die Funktionalität auch eigentlich noch eine ganz andere. Auch die ganze UI-Methodik war eine andere. Das heißt, wir hatten ursprünglich noch die These, dass es quasi für jeden Arbeitsprozess in der Verwaltung einen speziellen kleinen Mini-Chatbot geben muss. Also ich möchte ein Vermerk schreiben, also klicke ich auf eine Vermerkschreiben-Funktion. Ich möchte eine E-Mail schreiben, also klicke ich auf die E-Mail-Schreiben-Funktion. Und das haben wir dann prototypisch vertesten können und haben dann gemerkt, nee, das kommt gar nicht so gut an. Denn wenn man erstmal den KollegInnen in der Verwaltung zeigt, wie wirkmächtig das Tool eines Prompts ist, dass man also selber, wenn man weiß, wie man einen Prompt schreibt, also das, was man in den Chat eingibt, um eine Reaktion vom Large Language Modell zu bekommen, dass man damit eigentlich wirklich wie befreit von engen UI-Fesseln fast alles umsetzen kann und damit ganz viel Funktionalität freilegen kann, die sonst in einem geführten Rahmen nicht existieren würde. Und das hätten wir nicht so leicht herausbekommen, wenn wir nur vielleicht mit Screenshots oder Designs gearbeitet hätten, sondern wir mussten das programmieren und Menschen müssen das ausprobieren, fühlen, klicken und sagen, das möchte ich haben. Oder auch, nee, das funktioniert nicht gut für mich. Und das haben wir begleitend gemacht in unserer prototypischen Arbeit. Aber tatsächlich, wie du auch eben gerade gesagt hast, wir haben ja die Senatskanzlei auch dabei unterstützt, weitere Angebote am Markt uns anzusehen und zu testen. Und natürlich testen wir diese Produkte dann nicht selber, sondern wir gehen in die Vertestung mit Menschen aus der Verwaltung, die dann diese Produkte testen. Und wir haben das dann aufbereitet und analysiert und haben dann tatsächlich gemerkt, dass zu dem damaligen Zeitpunkt der Vertestung, wie es halt nun mal ist, es war ein bisschen auch eine Goldgräberstimmung, ne? Also alle, man sagt es immer so, alle erfinden gerade das gleiche Produkt zur gleichen Zeit. So, das ist bei KI ganz extrem gewesen, weil vielleicht im Gegensatz ein bisschen zur Blockchain, die Use Cases für die Verwaltung sehr offensichtlich sind bei KI-Produkten. Mhm. Denn 85% der Regelarbeit in der Verwaltung können durch KI-Produkte massiv unterstützt und entlastet werden. Das ist eine aktuelle McKinsey-Studie. Und dementsprechend jeder und jede, die mal KI benutzt hat, merkt sofort, oh, das hilft mir ja wirklich weiter. Und das haben wir über einen längeren Zeitraum vertestet mit verschiedenen Angeboten und haben halt auch gemerkt, dass einige dieser Angebote in ihrem selber noch prototypischen Stadium noch nicht unbedingt ein Qualitätslevel besitzen, bei dem man sagen kann, das kann jetzt so beschafft werden und das ist jetzt so ready, um es eben für potenziell zehntausende KollegInnen in der Verwaltung auszurollen. Und wir haben diese Learnings mitgenommen und dabei weiter diesen Prototypen iteriert. Und daraus ist dann sukzessive eben die Funktionalität geworden, die BearGPT heute hat.
Hm. Anna, erzähl doch mal ein bisschen, wie man das User-Testing eigentlich macht, also wie man eigentlich da vorgeht oder wie im User-Research vielleicht auch vorgeht, dann das so rauszukitzeln aus den Leuten, wie man ein Produkt dann so gestaltet, dass ihnen wirklich hilft.
Ja, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber wie ich in der Vergangenheit auch vorgegangen bin, war, dass man eigentlich, man hat einen Prototypen oder man hat ein Mockup, also entweder Mockup nennt man zum Beispiel, man kann, das ist ein Design, aber man kann darauf klicken und die Funktionen sind trotzdem da, aber es ist jetzt noch nicht quasi zu Ende programmiert, sondern erstmal nur ein kleiner Test. Meistens laden wir dann User ein, vor allem jetzt im Fall von BearGPT aus der Verwaltung, von denen wir irgendwie wissen, dass die Interesse haben, Produkte auch zu vertesten. Die kommen dann zu uns ins Lab oder wir kommen zu denen ins Büro. Dann geben wir denen einen Account, dann loggen die sich ein oder wir teilen diesen Mockup oder diesen Prototypen. Und dann macht man eigentlich gar nicht so viel, weil das Wichtigste beim User-Testing ist immer, quasi dem Tester oder der Testerin so viel Freiraum wie möglich zu geben. Also man sagt dann nur, schau dir doch mal das Produkt an, was fällt dir denn auf? Oder dann gibt man so kleine Aufgabenstellungen wie, kannst du mal versuchen, einen Text zu übersetzen? Und dann sieht man, wie der User vorgeht. So klickt er da in das richtige Feld. Weiß er oder sie, wie man vorgeht? Oder klickt die Person vielleicht auf was ganz anderes? Und man denkt sich so, oh, da haben wir aber uns was komplett Falsches dabei gedacht. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Szenarien oder wir nennen es auch Features, also Funktionen eines Produkts, die vertestet werden. Und dann kann man quasi die Tests darauf auch anpassen. Und wir hatten da auch in den User-Tests, die wir gemacht haben, auch verschiedene Fokusse und konnten dann am Ende jetzt eigentlich ein ganz cooles Produkt bereitstellen, was quasi die unterschiedlichen Use-Cases, die wir erarbeitet haben, mit den Personen aus der Verwaltung hoffentlich dass die zufriedenstellend so umgesetzt worden sind.
Mhm. Genau, und wie Ingo vorher gerade erzählte, also wir haben uns vorher auch andere Produkte mit einer vergleichbaren Methodik, wie du sie jetzt geschildert hast, auch angeschaut. Also eigentlich, so, wir nennen jetzt hier auch keine Namen, aber halt alles, was so oder zu der Zeit verfügbar gewesen wäre oder vieles. Und das war, das habe ich schon auch so wahrgenommen, schon auch ganz schön ernüchternd. Und also möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil jetzt nach diesem sehr erfolgreichen Launch von BRGPT ja auch so ein bisschen eine Diskussion lief über, warum habt ihr jetzt was Eigenes und Goldrandlösung und so. Also was damals, und das ist jetzt ja auch eben schon wieder über ein Jahr her, zum Teil angeboten wurde oder auch öffentlich vermarktet wurde als große KI-Lösung für die Verwaltung, unter der Haube wirklich sehr, sehr dürftig war. Und das war auch das, also ne, nicht nur meine Meinung, sondern das Feedback aus einem Testerkreis von 50 Leuten, die halt gesagt haben, ja, ist eher so eine 2 von 10 oder so. Also das war schon, fand ich da auch interessant, wie das dann auch auseinanderläuft. Also einerseits eine öffentliche politische Diskussion, ne, wo sich dann natürlich Leute hinstellen und sagen, ja, wir sind die Ersten, die irgendwie KI in die Verwaltung gebracht haben. Und dann geht man auf die User-Ebene und findet da völlig konsternierte Leute, die sagen, das kann ich wirklich überhaupt nicht gebrauchen. Das war schon auch in der Hinsicht nochmal ziemlich interessant. Und das gilt auch nicht für alle Produkte, die wir getestet haben. Einige waren auch okay. Also da gab es dann andere Herausforderungen. Kannst du vielleicht ja auch nochmal, ja. Also, was neben der Qualität auch noch ausschlaggebend war letztlich.
Man muss natürlich auch die KollegInnen ein Stück weit in Schutz nehmen. Ne? Also zu dem Zeitpunkt haben wir uns alle mit diesen Technologien initial beschäftigt. Und viel Potenziale sind da und sicherlich auch in den unterschiedlichen Unternehmen ein gewisser Druck, dass da jetzt auch ein marktreifes Produkt schnell gebaut werden muss. Und dann fängt man halt mal an zu bauen und hat da etwas und sagt dann, damit gehen wir jetzt mal raus, das hat Potenzial. Und vielleicht sind wir am CityLab da auch ein bisschen glücklich aufgestellt, weil zum einen haben wir wirklich eine sehr große Nähe zu unserer Zielgruppe, nämlich der Berliner Verwaltung. Und zum anderen haben wir durch das Prototyping-Team nochmal den Luxus, dass wir sehr schnell auch kleine Demonstratoren bauen können, darauf iterieren können. Und da wir im Rahmen einer jährlichen Zuwendung arbeiten, haben wir eine gewisse Freiheit, dass wir nicht bei jeder Stunde, die wir in einem Projekt einsetzen, sofort auf die Uhr schauen müssen und wie kann das jetzt finanziert werden, wie kann das monetarisieren, sondern wir können uns darauf fokussieren, lass uns das Beste bauen und nicht lass uns das bauen, was am meisten Gewinn abwirft für uns zum Beispiel. Und andere Unternehmen haben das vielleicht nicht ganz so und vielleicht hat es auch da ein bisschen mit reingespielt, aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als wir mit der Senatskanzlei über die Beschaffung einer solchen KI-Software gesprochen haben, waren die Konkurrenz Angebote oder die MitbewerberInnen auch alle noch in so einer prototypischen Phase. Und was dann ein bisschen schwierig ist, und das ist ja gerade auch so ein bisschen die Diskussion, die du gerade mit Goldrandlösungen auch angesprochen hattest, ist, was ist, wenn eine Lösung relativ schnell am Markt sich etabliert, eine gewisse Aufmerksamkeit generiert und wir dann zu Recht natürlich die Diskussion führen um eine möglichst einfache Nachnutzung von Produkten. Dann ist es ja erstmal sozusagen naheliegend, dass man sagt, es gibt doch schon eine Lösung, warum wird denn diese Lösung nicht beschafft? Warum beschafft denn Berlin jetzt nicht die Lösung von XY? Die ist doch jetzt schon verfügbar. So. Und natürlich ist das eine berechtigte Frage und man muss das dann auch mal prüfen. Man muss aber eine Fallunterscheidung treffen, denke ich. Und kann nicht einfach sagen, nur weil ein Produkt schon am Markt ist, ist es auch das richtige Produkt. Sondern muss natürlich sich anschauen, ist das eigentlich den Ansprüchen genügend? Und vielleicht reicht dieses Produkt für ein bestimmtes Bundesland, für das es auch mal entwickelt wurde. Aber reicht es auch für das, was wir jetzt als CityLab Berlin mit unserer Zielgruppe der Berliner Verwaltung für notwendig halten? Auch gerade eben durch die User-Tests, die wir gemacht haben. Und da haben wir dann tatsächlich immer wieder aufs Neue tatsächlich bestätigt bekommen, dass die Angebote, die wir uns angeschaut haben, eben nicht diesen Bedarfen entsprechen, die jetzt Anna gerade auch angesprochen hat, wir in den User-Tests auch ermittelt haben. Sodass wir also gemerkt haben, nee, es braucht also eine dedizierte Lösung. Mhm. Der leichtere, schönere Weg wäre durchaus gewesen, wenn wir am Tag 1 merken, da ist ja eine total tolle Lösung am Markt, alle können die nachnutzen und die ist fein für alle.
Haben wir was anderes gemacht.
Genau, also spannende Ideen haben wir ja meistens genug. Wir müssen uns ja immer darauf fokussieren, was wir machen und haben einfach 1000 Ideen, was wir sonst noch machen können. Aber in diesem Fall war einfach der Markt so nicht da und dementsprechend dann die Notwendigkeit, da handeln zu müssen.
Naja, und BRGPT ist ja auch Open Source, das heißt, es kann ja auch weiter genutzt werden. Ja. Also es kann ja auch von anderen Bundesländern jetzt angenommen werden Und der Name, ja, ist schon sehr Berlin geprägt, aber
nö.
Das Produkt an sich ist ja auch anderweitig einsetzbar.
Nee, genau. Also war ja auch keine Auftragsentwicklung in dem Sinne, sondern die Initiative kam von uns heraus. Wir gesagt haben, da gibt es noch Potenziale oder noch Raum, einfach was zu machen, von dem wir glauben, dass es irgendwie ja auch qualitativ besser ist. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, Ingo, die Nachnutzung anderer Produkte, so zeigte sich dann, ist auch gar nicht so unkompliziert. Und auch zum Beispiel kann sehr teuer sein, also im Vergleich zu, wenn man es einfach selber macht. Also auch da war ich zum Teil so überrascht, man denkt immer, Nachnutzung ist ja die naheliegende und einfache Lösung. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun, was auch Strukturen in der länderübergreifenden Zusammenarbeit angeht, dass sowas dann auch wirklich zum Beispiel unkompliziert funktioniert.
Ja, und es war ja auch durchaus so, dass nicht alle Lösungen dann, die nachgenutzt werden können oder sollten, dass die dann auch tatsächlich für uns so verfügbar waren. Ja, also wir haben dann ja auch nachgehakt und gesagt, wir möchten gerne in eine Testphase gehen. Könnt ihr uns denn mal 20, 30, 40 Accounts bereitstellen? Und wurden da, hier keine Namen nennen, aber wurden da auch manchmal über Monate vertröstet. Und irgendwann merken wir dann natürlich auch, okay, da passiert nichts, weil Prioritäten vielleicht anders gesetzt werden. Wir können aber jetzt nicht handeln. Und dementsprechend dann die Entscheidung.
Okay, aber wir wollen uns an dem Punkt vielleicht gar nicht so aufhängen, sondern nochmal gucken, wie ging es dann weiter. Also wir haben dann irgendwann nach diesen Tests oder eigentlich schon parallel zu den Tests so überlegt, okay, da können wir ja auch was Eigenes entwickeln. Und das sah dann auch schon vor einigen Monaten alles ganz gut aus und so. Und dann gab es aber sozusagen diese Idee auch aus der Berliner Senatskanzlei. Sie möchten das gerne dann auch übernehmen in einen Verwaltungsbetrieb und in so einen Rollout bringen. Und wir sind ja klassischerweise, machen wir ja so Prototypen. Und dieser letzte Schritt in den Rollout, der ist ja dann auch nicht ohne. Da war dann nicht mehr so viel Softwareentwicklung, sondern auch Konzepte schreiben und sowas. Anna, wie hast du es erlebt?
Die Konzeptentwicklungsphase hat mich auf jeden Fall überrascht, weil ich auch das erste Mal in so einem Prozess drin war. Und es war auch ein wenig undurchsichtig. Also ich glaube, wir haben auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um uns da so ein bisschen zu suchen, zu schauen, okay, was muss dann überhaupt da sein? Welche Konzepte brauchen wir? Das Naheliegendste, was mir natürlich im Kopf war, okay, Datenschutzkonzept brauchen wir. Wir brauchen Datenschutzhinweise, wir brauchen Nutzungsbedingungen. Also das Klassische, was man ja auch auf Produktseiten sieht. Und dann, haben wir angefangen zu recherchieren und auch uns ausgetauscht mit anderen Produkten, die schon Ähnliches probiert haben. Aber vielleicht gebe ich da auch nochmal an Ingo weiter, weil ich habe mich dann weiter auf die Produktentwicklung fokussiert und die unterschiedlichen Features. Und auch du, Ben, und du, Ingo, ihr habt euch da beide ja ganz schön reingestürzt in die Konzepte. Und vielleicht könnt ihr dann nochmal erzählen, wie das für euch war.
Ja, tatsächlich war das für uns ja auch als CityLab ein bisschen Neuland, das Thema. Ne? Also viele unserer Produkte bezeichnen wir ja ganz bewusst oder eigentlich alle als Prototypen, damit auch klarzustellen, dass zum einen dieses Angebot eventuell niemals fertig ist, aber auch, dass es jetzt kein Angebot ist, was so in eine klassische reguläre Verstetigung gehen kann. Und das war bisher immer so ein bisschen, sagen wir mal so, der Missing Link unserer Angebote, die wir geschaffen haben, dass wir sagen, wir haben hier etwas, das funktioniert eigentlich schon sehr, sehr gut. Aber der letzte Schritt, so die letzte Meile, die man gehen muss, damit dieses Angebot auch regulär nutzbar ist von den KollegInnen in der Berliner Verwaltung, diesen Schritt haben wir bisher bei keinem der vorherigen Prototypen gehen müssen. Also beispielsweise Parler betreiben wir ja selbst oder auch Giesling-Kietz betreiben wir selbst, auch andere Angebote. Und das ist jetzt also nichts, was jetzt also im Rahmen eines Fachverfahrens genutzt wird oder Ähnliches. Und da haben wir schon in der Vergangenheit immer mal wieder von KollegInnen gehört, dass sie sagen, es ist toll, diese Prototypen, und die funktionieren super, Aber mein letztes Problem ist also, wie kriege ich das jetzt eigentlich in Berlin betrieben? Wie schaffen wir das eigentlich, da einen Dienstleister für zu finden? Ist das das ITDZ? Ist das Berlin Online, um also einige der Akteure in Berlin zu nennen? Oder wird das von jemand anderem betrieben? Und was muss ich eigentlich alles tun? Welche Konzepte muss ich einreichen? Und in welcher Reihenfolge muss ich mit welchen Stakeholdern in Berlin sprechen, damit ich auch alles richtig mache und alle sich auch gut abgeholt fühlen? Denn unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten müssen halt auch rechtzeitig angesprochen werden, weil es gewisse Vorlaufzeiten gibt, um das zu tun. Und das haben wir jetzt mit BearGPT erstmalig selbst gemacht. Und also um es vorwegzunehmen, also das, was wir gelernt haben, glaube ich, in diesem Jahr, werden wir uns auch vornehmen, im nächsten Jahr weiter umzusetzen, weil das sind tatsächlich so wichtige Learnings, die wir gemacht haben, wie wir eine Software in die Verstetigung bekommen, oder der richtige Terminus dafür ist Probe-Echt-Betrieb, so nennt man das. Und das werden wir sicherlich auch nutzen, um im nächsten Jahr zu schauen, wie können wir eigentlich mit diesem Wissen die Verwaltung unterstützen, entweder weitere Angebote selbst in einen Probe-Echt-Betrieb zu überführen. Vielleicht kann man da zum Beispiel den Antragsprozess vereinfachen, das Aufarbeiten und Identifizieren der richtigen Konzepte und Anforderungen zum Beispiel mal aufzubereiten. Denn wie du ja schon sagtest, der Prozess erschien uns zumindest als Menschen, die jetzt auch erstmal neu in das Thema kamen, recht intransparent. Wenn man da also schaut.
Ingo, du arbeitest auch schon 5 Jahre bei uns. Es ist interessant, dass du sagst, neu in das Thema kommen. Aber mir ging es mir das auch so. Ja.
In das Thema Verstetigung. Ne? Du hattest ja selber, ich glaube, auf der Republika auch mal dazu gesprochen. Ne? Mhm. Zum Thema, welche Konzepte braucht es denn eigentlich? Und sind das eigentlich 3 oder 5 oder 10 oder 40? Und wenn ja, in welcher Reihenfolge und mit welchen Personen muss man sprechen? Und das jetzt mal mit BearGPT einmal durchzugehen. Ich habe nochmal nachgezählt. Heute, es waren 13, die ja. wir offiziell eingereicht haben.
Hey, das ist wenig.
Das ist wenig.
Ja.
Nichtsdestotrotz haben wir auch gemerkt, dass es für viele dieser einzureichenden Konzepte und Unterlagen entweder keine Vorlagen gibt oder die Vorlagen, die man kennt, weichen ein bisschen untereinander voneinander ab, haben vielleicht unterschiedliche Textausrichtung oder man bekommt vielleicht von KollegInnen mal etwas Ausgefülltes, was sich dann aber von der Vorlage unterscheidet. Und das muss man rausfinden. Was sind denn da jetzt eigentlich die richtigen Anforderungen und wo reicht man die eine, mit wem spricht man? Und das hat tatsächlich, ich glaube, so die größere Hälfte des dritten Quartals eingefordert. Bei dir sehr viel Arbeit eingefordert, bei mir und mal noch mehr Kollegen, ne?
Also ich finde das Thema halt faszinierend. Ich versuche auch immer Leute dafür zu begeistern. Das gelingt mir leider meistens nicht. Aber beschäftigt mich tatsächlich schon eine ganze Weile, also auch schon vor BearGPT, weil ich auch glaube, dass da ein großer Hebel eigentlich drin steckt. Oder umgekehrt eine große Herausforderung, warum Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung so lange dauert. Ja, also das ist jetzt ja auch kein rein Berliner Problem, sondern mein Eindruck ist, der Prozess der Einführung von Software, und sicher ist das in jedem großen Unternehmen auch eine Herausforderung oder in vielen, da kann man auch nicht einfach hingehen und irgendwas kaufen und sagen, das nutzen wir jetzt so. Aber in der Verwaltung, die dann ja in sich auch nochmal fragmentiert ist und zerstückelt mit den Zuständigkeiten und so, halt nochmal viel stärker. Mein Eindruck war, der Prozess ist gleichzeitig völlig überreguliert und erstaunlich wenig formalisiert. Also im Sinne von, das ist immer so, ja, red doch nochmal mit dem. Oder was ist eigentlich mit der Person? Kennst du die schon? Und dann hat die Person auch nochmal 5 Auflagen, die dann vielleicht auch andere sind, als die Person dir vorher gesagt hat. Und jeder trägt so ein bisschen seinen Rucksack von, also, um bei mir durchzukommen sozusagen, musst du jetzt nochmal diese 17 Gutachten hier beibringen. Und wenn man dann so ein bisschen nachbohrt, dann sind das oft so Sachen von, sag mal, entweder das ist so ein bisschen so ein persönliches Interesse dieser Person zu sagen, ja, mir ist das aber sehr wichtig, dass es noch dieses Gutachten gibt. Oder es ist sowas von, keine Ahnung, warum wir das einfordern. Das haben schon die 3 Leute vor mir auch gemacht und so. Also wenn man dann so tiefer reingeht, stellt man fest, das ist alles nicht so systematisch, dass man einmal das aufgeschrieben hat und dann auch zum Beispiel mit einer klaren Checkliste durch so einen Prozess gehen kann, sondern genau, wie du es auch beschrieben hast, oft weiß man dann gar nicht, was soll das denn jetzt sein, ein Schnittstellenkonzept und wofür ist das eigentlich wichtig? Und das können einem dann auch manchmal die Leute, die es einfordern, gar nicht so richtig sagen. Die sagen dann einfach, naja, das braucht man halt, das steht hier, dass man das braucht. So. Und da, um das jetzt aber gleich wieder ein bisschen abzuschwächen, war jetzt, glaube ich, schon unsere Erfahrung, auch in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern, wie zum Beispiel dem Hauptpersonalrat im Land Berlin, ja, sehr positiv und auch sehr pragmatisch. Also wo man dann auch gemerkt hat, so miteinander reden hilft auch einfach sehr viel. Und man darf sich da auch nicht abschrecken lassen von diesen, also am besten gar nicht so zu viele E-Mails schreiben, sondern einfach mal hinfahren und sagen, okay, was, also worum geht's jetzt hier eigentlich? So.
Das mit dem Hauptpersonalrat war ja auch wirklich für uns wirklich ein ganz wunderschönes Erlebnis, muss man eigentlich sagen. Ne? Also auch da geisterten im Vorfeld durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen. Wie schwierig ist es denn eigentlich, mit dem Hauptpersonalrat eben so eine Freigabe zu erwirken und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten? Und tatsächlich haben wir dann ja ein Treffen ausgemacht mit dem Hauptpersonalrat. Und das scheint nicht unbedingt der Standard zu sein, wie man da vorgeht. Aber wir haben das gemacht und haben uns zusammengesetzt und saßen in einem riesigen Raum zusammen mit insgesamt aber wenigen Personen. Und dann haben wir einfach mal drüber geredet und BearGPT gezeigt. Und ich glaube, allein das, genau wie du sagst, drüber reden hilft immer. Und einfach mal zeigen, wir haben hier nichts Schlimmes vor. Wir sind jetzt kein Unternehmen, was versucht, irgendwie illegal an Daten zu kommen oder in irgendeiner Art und Weise etwas zu machen, was nicht im besten Sinne unserer Zielgruppe ist. Ja. Und dieses Produkt zu zeigen und einfach mal zu sagen, hier sitzen jetzt die Menschen, die interessiert sind, das gemeinsam möglich zu machen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir da auch durchaus sehr viel Rückenwind hatten, ab dem Moment, wo wir in so einen offenen, konstruktiven Austausch gegangen sind. Tatsächlich auch vom, ich denke mal, das kann man erzählen, vom Hauptpersonalrat auch Feedback bekommen haben, dass sie sagen, wir sind selber nicht so ganz zufrieden mit dem aktuellen Prozess und würden uns freuen, wenn wir gemeinsam da vielleicht im nächsten Jahr mal schauen, wie wir das dann noch mit euch gemeinsam noch ein bisschen verbessern können. Ja. Und das ist doch einfach auch ein ganz tolles Ergebnis und ein Zeichen von gegenseitiger Wertschätzung und auch eben auch das Realisieren, dass immer auf der anderen Seite erst anonyme Personen sind, wenn man nur digital miteinander zu tun hat und wenn man sie persönlich kennenlernt, merkt aber, nee, wir sitzen eigentlich alle mit unterschiedlichen Rollenhüten, aber am gleichen Tisch. Ja. Und vielleicht wollen wir auch an der Stelle nochmal, das ist mir zumindest nochmal ein Bedürfnis, auch die Rolle der Senatskanzlei nochmal positiv hervorheben. Wir haben ja für BearGPT etwas gemacht, was ihr, glaube ich, auch in unterschiedlichen Projekten auch ähnlich gemacht habt, dass wir mit der Senatskanzlei Joe Fixes eingeführt haben, nur für dieses Produkt und für die Einführung. Und da auch der Kollege Benjamin Abdulai zum Beispiel quasi wie so ein Verwaltungs-Inhouse-Product-Owner agiert hat und ganz bestimmte Aufgaben hatte, um verwaltungsseitig mit uns gemeinsam auf diese Veröffentlichung hinzuarbeiten. Mhm. Und das hat uns auch geholfen bei der Identifizierung der unterschiedlichen Konzepte und Anforderungen der AnsprechpartnerInnen. Und das war für uns schon sehr hilfreich.
Ich glaube, das zeigt einfach nochmal, inwiefern man einfach auch Befürworter braucht in der Verwaltung, die für einen da auch irgendwie auch kämpfen und sagen, hier, die machen was Gutes, die wollen uns was Gutes tun, die geben uns eine gute Lösung an die Hand, bitte unterstützt sie doch mal. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn du keine Person hast, die in der Verwaltung quasi für dich birgt, da auch eigentlich fast ja gar nicht weiterkommst.
Wir haben auch sehr von diesen Strukturen dieser eingangs erwähnten Taskforce profitiert, wo dann eben schon viele der relevanten Leute auch frühzeitig mit an Bord waren oder zum Beispiel diese Ideen auch selber mitentwickelt haben. Das gilt auch für die Kollegen vom Datenschutz zum Beispiel, die einfach von Anfang an sozusagen in der Genese auch dieser Idee dabei waren und wo dann einfach ein kurzer Draht war, auch zu sagen, okay, was ist aus eurer Sicht jetzt noch wichtig und also wo wir tatsächlich auch ja noch Anpassungen am Produkt dann vorgenommen haben, ne, um sozusagen auch diese Perspektiven zu berücksichtigen, sei es jetzt Datenschutz, sei es Barrierefreiheit oder so, dass wir da auch wirklich drauf eingegangen sind. Also es war schon so both ways auch, aber ich glaube, dass in der Hinsicht auch vorbildlich, also wie diese auch ressortübergreifenden Strukturen in der Senatskanzlei es dann ermöglicht haben. Also man stelle sich mal vor, man hätte sich mit jedem dieser Akteure nochmal einzeln sozusagen abstimmen müssen, dann wären wir jetzt noch nicht fertig gewesen, sondern es gab halt immer diese Zusammentreffen. Okay, aber das heißt, wie fassen wir das jetzt zusammen? Die Vorbereitung des Launches war also nochmal arbeitsintensiv, auch jenseits des Technischen, kann man sagen. Ich hatte aber eigentlich immer ein gutes Gefühl, das ist vielleicht dann auch dein Verdienst, Anna, wenn ich dann so das Produkt zwischendurch angeguckt habe und das lief ja schon auch einige Monate da so im Testbetrieb sehr, wie soll man sagen, geräuschlos, also im besten
stabil.
Sinne stabil, genau, danke. Und dann immer, wenn was Neues hinzukam, war das auch was, wo ich so dachte, ja, das macht total Sinn, so, ne? Oder so Anpassungen, die ja bis zuletzt auch Richtung Nutzerfreundlichkeit zum Beispiel an der, auch einfach an der Frontpage oder dann an diesem Hilfecenter noch gemacht habt, um Leute auch abzuholen. Also wo ich neulich zum Beispiel auch wieder dachte, ja, auch jeder Satz, der da steht an Beschreibung, ist irgendwie so durchdacht. So, ne? Also hat man schon gemerkt, dass das jetzt keine, dass da jetzt auch keine Anfängerin am Werk war, sag ich mal.
Wir haben ja auch Profis im Team, die speziell auf UX-Writing spezialisiert sind.
Ja.
Und wo jeder Satz einmal quasi durch Ilonas Prüflinse läuft. Genau.
Ja, sehr, also merkt man dem Produkt, finde ich, sehr an. Und genau, jetzt habe ich schon den Hilfecenter erwähnt. Und vielleicht sollten wir da zum Ende jetzt auch nochmal drauf kommen. Neben dem eigentlichen System wurde ein recht umfangreiches Hilfeportal entwickelt.
Mhm.
Was hat es damit auf sich?
Dazu kann ich mehr sagen. Im Mai haben wir beschlossen, dass es eigentlich noch eine Erklärung braucht, beziehungsweise eine Seite, die genau erklärt, was ist BearGPT und wie kann ich es benutzen. Vor allem in Bezug auf Prompting und auch ja, so Fragen, die einfach immer wieder aufkommen, wenn wir irgendwie bei Workshops waren oder bei Vorträgen. Dann kommen eigentlich immer so die gleichen 10 Fragen. Und damit diese 10 Fragen eigentlich irgendwo stehen und Leute sie nachlesen können, haben wir dieses Hilfecenter aufgebaut. Die erste Idee war auch wirklich auch nur ein Prototyp. Es war quasi eine einfache Webseite, wo wir einfach ein paar Unterseiten hatten. Dann kamen wir noch mit der Idee, dass wir dachten, ja, ein paar Videos wären ja eigentlich auch noch toll. Und jetzt im Endeffekt hat sich das zu einem, ja, fast zu einem zweiten Produkt auch entwickelt, wo die Fragen regelmäßig aktualisiert werden, man kann dort Feedback geben, auch zu BearGPT, man kann Videos anschauen, wie funktioniert BearGPT, man kann aber auch sehen, okay, was für Prompts oder Prompthilfen, wie erstelle ich einen guten Prompt, um quasi das Beste aus BearGPT rauszuholen. Man sieht nochmal was über uns, wie ist BearGPT entstanden, wer steht hinter BearGPT. Ja, das ist eigentlich ein, ja, kann man fast sagen, auch als Side-Launch noch mit passiert und ist auch sehr repräsentativ in BearGPT oben rechts in der Ecke zu finden.
Trotzdem übersehen es noch eigentlich.
Ja, trotzdem wird es noch übersehen. Genau, und daran wird auch immer wieder weitergearbeitet. Jetzt arbeitet Init ja auch an Schulungen und an Videos und die können wir vielleicht hoffentlich auch dann noch einbinden. Das ist quasi wie so eine Wissensbasis ist, die immer weiter wächst. Und ja.
Da kann man vielleicht auch noch sagen, und du hast gerade Init erwähnt, also die Senatskanzlei arbeitet ja mit der Agentur Init zusammen und die bilden unter anderem auch aktuell KI-Lotsinnen aus. Das sind also Personen in den jeweiligen Verwaltungen, die sich jetzt initial erstmal mit BearGPT beschäftigen und dadurch als Multiplikatoren in den Verwaltungen dienen und die ersten Fragen im Haus schon direkt entgegennehmen, abfangen können, ein bisschen beraten können und da auch schon mit einer gewissen Kompetenz einfach auch die KollegInnen schulen. Denn das ist tatsächlich etwas, was wir sehr frühzeitig schon identifiziert haben, dass gutes Schulungsmaterial im Bereich KI erstens ganz schön anspruchsvoll ist, gut zu machen als Produkt. Wir haben da auch durchaus Angebote gesehen, bei denen es einfach gar keine Schulungsunterlagen gab und auch wenn uns als sozusagen das Innovationslabor das Thema KI vielleicht ein bisschen leichter im Zugang fällt, weil wir uns damit auch viel beschäftigen und weil wir vielleicht auch affin sind zu dem Thema. Das ist natürlich spannend, wie du sagst. Also es hat
leicht.
Uns ja so viele Möglichkeiten eröffnet. Bei den KollegInnen in der Verwaltung trifft man natürlich auf das ganze Spektrum von hochinteressiert, technikaffin und aber es betrifft meine Arbeitssituation nicht. Ich bin erstmal zu Recht skeptisch, was bedeutet das denn eigentlich für mich in meiner Arbeitssituation? Also ersetzt mich denn jetzt KI? Ist ja so eine gängige Angst, die man dann vielleicht auch hat, gerade in der Arbeitswelt. Und da auch dann klar zu machen, KI ist so ein bisschen wie so eine kleine heimliche Beförderung. Jeder, der und jede, die KI nutzt, hat jetzt quasi sozusagen die Praktikantin in Form eines KI-Tools und kann also sozusagen einfache Aufgaben abgeben und dadurch auch entlastet werden. Und das ist für uns auch ganz wichtig, das klarzustellen und den Kolleginnen die Angst zu nehmen, dass man also sagt, ne, es ist immer noch, der Mensch ist immer noch sozusagen die entscheidende Person, die die Entscheidung auch trifft und niemals die KI.
Auch verantworten muss übrigens.
Absolut.
Hatten wir jetzt gerade heute wieder, auch im, ich war vorhin noch im Ausschuss Digitalisierung im Abgeordnetenhaus, die Frage, ja, wenn jetzt jemand sich da verlässt auf BERT-GPT und dann kommt vielleicht was Falsches daraus, was ja immer mal sein kann.
Ja.
Wie ist das dann mit Verantwortung? Und also natürlich ist dann immer noch die Person, also es wird jetzt kein Szenario geben, wo man sagt, na, das hat die KI halt falsch gemacht, Pech, sondern das muss man prüfen. Und entsprechend ist es halt ein totales Kompetenzthema. Und mein Gefühl ist auch, dass auch bei dem Feedback, das ja zum Glück jetzt überwiegend sehr, sehr positiv ist, aber bei dem kritischen Feedback, das kommt, dass in 90% der Fälle sind das Sachen, wo wir sagen würden, ja, ist halt einfach falsch benutzt.
Mhm.
Also jetzt ohne Wertung, aber das ist halt einfach, da probieren Leute Sachen mit BERT-GPT, die einfach nicht gehen und sind dann halt enttäuscht, weil sie eine Erwartung mitbringen, dass eine KI sowas doch bestimmt können muss, ist aber nicht so. Und das ist, glaube ich, ist ja letztlich auch ein Kompetenzthema, eben gut einschätzen zu können, ah, hier ist mir KI jetzt eine Hilfe und da wird sie mir keine Hilfe sein.
Ja, da hatten wir ja gerade jetzt aktuell noch einen Fall, dass eine Person sagte, da gab es also bei mir eine Recherche zu einem gewissen Gesetzestext und BERT-GPT hat diesen Gesetzestext nicht gewusst. So. Und tatsächlich ist das bei uns, man kann ja einen sogenannten Systemprompt definieren. Das ist wie so eine Art Regieanweisung an das Large Language Modell. Man sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Und da sagen wir dann zum Beispiel auch sowas wie, bitte gib keine Rechtsauskunft. Denn diese Problematik kennen wir, dass Large Language Modelle, ob klein oder groß, alt oder neu, immer ein gewisses Restrisiko haben. Das liegt in der Systematik der Technik zugrunde, dass eben Inhalte erfunden sind. Da spricht man ja dann von Halluzinieren. Und das ist okay, wenn es darum geht, einen kreativen Text zu verfassen. Da will man das vielleicht auch haben, dass es also sehr viel spannende Abweichungen gibt, wenn man Geschichte schreibt zum Beispiel. Aber bei natürlich Gesetzestexten oder konkreter Auslegung von bestimmten Sachverhalten ist es absolut nicht richtig, einem Large Language Modell hier einfach unwidersprochen oder unhinterfragt einfach zu glauben. Und eine Lösung, die wir da haben, wir haben ja noch gar nicht so richtig über die Features gesprochen, aber vielleicht, Anna, kannst du das nochmal kurz erklären, was sich eigentlich hinter dem Verwaltungswissen an Funktionalität...
Das ominöse Verwaltungswissen, ja, also dahinter steckt eine Wissensdatenbank, wo Dokumente hochgeladen werden können und in der Abstimmung mit der Senatskanzlei, die... die wurden uns weitergeleitet und gesagt, okay, das sind irgendwie relevante Texte, die wir gern quasi in der Wissensdatenbank hätten. Und wenn du dann als User eine Frage stellst bei BERT-GPT, dann checkt quasi das Large Language Model, okay, finde ich das in den Texten, die dann noch hinterlegt sind, wieder, oder hole ich das quasi aus meinen Trainingsdaten, die von Mistral sind. Und viele Sachen, die in der Verwaltung relevant sind, sind halt nicht in den Trainingsdaten von Mistral und die können halt durch dieses Verwaltungswissen ersetzt werden. Natürlich sind da jetzt auch nicht alle Dokumente, die für alle Personen in der Verwaltung relevant sind, weil ich glaube, das ist sehr spezifisch. Jeder Mitarbeiter hat da irgendwie seine eigenen Dokumente, die man immer braucht. Deswegen haben wir dieses tolle Feature, dass du das Dokument hochladen kannst, mit dem du arbeiten möchtest, das zum Chat hinzufügst und dann da dein Wissen rausbekommst. Aber um so die wichtigsten Richtlinien, ja, auch die Verfassung von Berlin ist da drin, irgendwie GGO 1 und 2, Landeshaushaltsordnung und dass diese Texte halt schon mal weiterhelfen. Mhm. Natürlich ist es noch nicht perfekt. Der Plan ist auch, dass wir es einfach auch stetig erweitern. Wie das genau jetzt passiert, ist noch nicht ausgelegt, aber wir haben ja auch gerade erst angefangen, deswegen finde ich das auch noch gar nicht schlimm. Und was wir halt auch haben, ist, wenn wer GPT eine Antwort erstellt und auf das Wissen von diesem Verwaltungswissen zurückgreift, dass es dann angezeigt wird.
Als Quellenhinweis.
Als Quellenhinweis. Mhm. Du siehst dann, okay, es ist von dem und dem Gesetzestext oder von der Richtlinie oder aus dem Projektmanagement-Handbuch. Und da kann es natürlich auch sein, dass es den falschen Text nimmt, weil irgendwie da ein Wort drin steht, was vielleicht in den Text passt oder in die Richtlinie. Das ist natürlich auch noch kein perfektes Feature. Mhm. Und da kann ChatGPT natürlich auch Fehler machen.
Aber es ist trotzdem cool, einfach so einen Hintergrundrauschen, also so einen Kontext sozusagen nochmal zu haben an relevanter Information. Ich glaube, da kann man auch sogar noch viel mehr draus machen. Habe ich auch heute erst eine spannende Idee, die erzähle ich euch aber dann im Nachgang, gehört von aus dem Ausschuss tatsächlich. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, deswegen, jetzt haben wir schon fast die Brücke gebaut zum Ausblick. Die Wunschliste an Features ist lang, sowohl extern als auch teamintern. Kommen jetzt viele auf Ideen, was man unbedingt noch machen müsste? Was ist euer Top-Feature im Backlog?
Also ein einfaches Top-Feature, was im Backlog ist, ist die Ausgabe von Texten in der Berlin-Schriftart. Das habe ich jetzt sehr oft gelesen als Feedback.
Oh, wow. Okay.
Also, dass gewünscht wird, dass wir die Schriftart bitte ändern. Und würde ich sagen, ist einfach umzusetzen. Können wir gerne machen. Ein anderes Feature, was ein bisschen mehr Arbeit braucht, ist die Websuche. Weil User natürlich gewohnt sind, die ChatGPT benutzen, dass es irgendwie dem aktuellen Standard entspricht. Und da hinkt ChatGPT halt gerade hinterher, da es einfach nicht mit dem Internet verbunden ist. Und ich glaube, das wäre noch ein super cooles Feature, wenn wir das in den nächsten Monaten bauen könnten.
Ja. Das ist übrigens ein tolles Beispiel mit dieser Berlin-Schrift, was eben die Arbeitsrealität der Kolleginnen in der Verwaltung ist, die uns dann schreiben. Und da erwartet man jetzt, was wünschen die sich? Bildgenerierung oder ich will ganz tolle Sachen machen, die vielleicht gar nicht möglich sind. Nee, die haben ganz konkrete Probleme. Die wollen Text in Word setzen und dann müssen sie danach alles nochmal in die richtige Schrift kopieren. Und das sind dann die tollen Features, weswegen man sich auch nach dem Launch eines Produktes immer ein bisschen die Roadmap frei hält, weil die ersten Wochen sind eigentlich immer nochmal, ich finde die faszinierend, da kribbeln einem die Backen, sage ich dann immer, weil man dann eigentlich merkt, da trifft jetzt sozusagen das Produkt auf die AnwenderInnen und die haben ganz andere Ideen, als man selber hatte. Und das macht es natürlich auch wahnsinnig spannend zu schauen, was da noch so gibt. Du hast ja schon die Websuche angesprochen. Ich denke mal, das ist jetzt etwas, was auf jeden Fall sehr hoch angesiedelt ist. Übrigens etwas, was wir in der Vergangenheit bewusst noch nicht implementiert hatten, weil die Frage, wie dieses Produkt betrieben wird und wie es damit weitergeht, hat auch mit der Websuche gewisse technische Voraussetzungen. Deswegen haben wir das hinten angestellt. Merken aber jetzt ganz klar, die Nutzung von KI-Assistenten auch im privaten Bereich ist inzwischen so etabliert, dass Menschen einfach die Websuche auch bei ChatGPT und Co. einfach täglich nutzen. Und das ist das, wo wir dann jetzt nachziehen wollen. Und bei mir ganz oben auf der Wunschliste ist noch das Anbinden von ChatGPT quasi an externe Datenquellen.
Und BearGPT.
Oh, BearGPT, ja, genau. Ja. Habe ich das schlechtere Konkurrenzprodukt mal rausgesehen. BearGPT an externe Datenquellen. Hier spricht man unter anderem von MCP-Servern. Bisschen technischer Begriff, aber im Grunde genommen bringt man dadurch einem Large-Language-Modell bei, mit externen Datenquellen zu kommunizieren. Und da fällt uns zum Beispiel als erstes ein, dass man jetzt rückgreifend wieder auf unseren Anfang des Gespräches zu Parler, natürlich schriftliche Anfragen mit BearGPT recherchierbar und durchsuchbar machen könnten. Wir haben ja quasi die ganze API und die Zugänge zu Parler selbst entwickelt und können also dementsprechend da auch dann eine Anbindung an BearGPT erstellen. Oder auch das Berliner Open Data Portal, in dem sehr, sehr viele spannende Informationen als Metadaten vorliegen. Auch hier untersuchen wir gerade, wie sowas über einen MCP-Server dann in BearGPT einfließen kann. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und die nächsten Wochen werden da auch sehr spannend werden in der Entwicklung.
Genau, ich glaube für uns, auch wenn es sich jetzt ein bisschen nach Ziellinie angefühlt hat, der Launch, ist BearGPT doch eigentlich auch ein wunderbarer Startpunkt und ein Sprungbrett für viele noch bessere Anwendungen für die Stadt, für die Verwaltung, aber vielleicht auch für Bürgerinnen und Bürger wieder stärker in Zukunft. Also freue mich auf jeden Fall. Ich finde, ihr habt ein richtig cooles Produkt hier hingelegt Und bin mir sicher, es wird auch weiterhin ein guter Prozess sein. Ihr seid nach wie vor eng im Austausch mit Nutzenden. Gibt sehr viel Feedback, sehr viel Austausch. Auch sicherlich wieder Netzwerkveranstaltungen, Möglichkeiten, euch zu treffen auf den einschlägigen Fachevents. Also wer Interesse hat, da mehr zu erfahren, kann sich einfach an euch wenden.
www.bergpt.berlin, kostenlos für alle Mitgliederinnen der Berliner Verwaltung.
Sehr schön. Das haben wir jetzt nicht reingeschnitten nachträglich, auch wenn das ein bisschen so angehört hat. Ich danke euch, dass ihr da wart. Wir sind am Ende der Zeit. Schön, dass ihr da wart, ein paar Einblicke gegeben habt aus der Entwicklung. Ich danke der Technologiestiftung Berlin und der Berliner Senatskanzlei, die diesen Podcast unterstützen und ohne die es das CityLab Berlin nicht gäbe. Und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Danke Anna, danke Ingo.
Dankeschön.
Danke.
Ich bin Benjamin Seibel und bis zum nächsten Mal. Tschüss.